Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der deutsch-iranische Wurzeln hat, der als Anwalt und Syndikus arbeitet für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, der jetzt seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Bijan Moini.
Guten Morgen, Herr Heim. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Moini, wie war es in Tübingen?
Schön, ja? Wie immer. Ja, bei den Eltern zu sein ist immer schön.
Wie oft kommen Sie noch hin?
So dreimal im Jahr ungefähr.
Ansonsten Berlin, Ihr Lebensmittelpunkt?
Genau.
Seit wann?
Seit 2011.
Mit Familie?
Inzwischen ja. Wir haben gerade einen Sohn bekommen, den ersten, und sind sehr glücklich damit.
Und Berlin nicht zu laut, nicht zu prollig
auch? Berlin ist laut, ist prollig, ist aber auch sehr bunt und schön und aufregend, und das macht dann für vieles wieder gut.
Ich habe Sie vorgestellt als Anwalt und Syndikus der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Lassen Sie uns kurz den Begriff Syndikus klären.
Herr Syndikus ist so eine Art Hausanwalt, also so wie Unternehmen Anwälte anstellen, um nicht für jede Kleinigkeit sie bezahlen zu müssen, hat auch mein Verein, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, einen Hausanwalt, nämlich mich, der sich um ihre Belange kümmert.
Was müssen wir über diese Gesellschaft für Freiheitsrechte wissen?
Dass sie mit strategischen Prozessen versucht, unsere Grundrechte zu schützen. Also wir nehmen uns Gesetze vor, die wir für verfassungswidrig halten, finden geeignete Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, die an denen man plausibel machen kann, warum diese Gesetze schwierig sind für die Grundrechtslage in Deutschland, und bringen die dann nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht.
Wobei Gesetze, die verfassungswidrig sind, das klingt ja wie ein Widerspruch in sich.
Genau, und den versuchen wir aufzulösen. Aber es passiert leider sehr häufig, dass Parlamente Gesetze verabschieden, die verfassungswidrig sind, gerade in Zeiten des Terrors, der Angst vor Terror. Und da greift dann das Bundesverfassungsgericht ein, wenn es denn damit befasst wird.
Das letzte Beispiel, mit dem Sie zu tun hatten?
Das größte, bekannteste war sicher das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das wir zusammen mit dem No-PAG-Bündnis angegriffen haben, nach Karlsruhe gebracht haben. Es wird jetzt ein paar Jahre dauern und hoffentlich in unserem Sinne entschieden.
Was haben die Bayern da beschlossen?
Die haben unter anderem den Gefahrenbegriff stark aufgeweicht. Also bislang brauchte man immer eine konkrete Gefahr, brauchte die Polizei, um tätig zu werden. Jetzt soll eine drohende Gefahr schon reichen. Und damit erfasst man potenziell sehr viel mehr Fälle und aus unserer Sicht eben auch viele Fälle von unschuldigen Personen. Mhm. Und das wollen wir überprüfen lassen.
Jetzt ist Karlsruhe damit beschäftigt, ist abzusehen, wie lang die sich damit beschäftigen und vor allem auch, wie es ausgeht.
Wir glauben natürlich, dass es so ausgeht, dass die drohende Gefahr insbesondere für verfassungswidrig gehalten wird. Sowas kann, weil das Gesetz sehr komplex ist, ziemlich lange dauern. Also 4 bis 5 Jahre kann es schon dauern. Wir hoffen, es dauert nicht ganz so lang.
Wobei das ja generell ein Problem der Justiz ist, dass fast alle Verfahren, die da anhängig sind, wenn man mal drauf guckt, viel zu lange dauern, mit allen Folgen, auch mit allen schlimmen Folgen, für die Beteiligten.
Ja, das gilt also für verschiedene Gerichte unterschiedlich. Zum Beispiel bei Finanzgerichten ist es, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Das dauert wirklich standardmäßig schon mehrere Jahre. Aber da kann man, und wir sind in Deutschland, glaube ich, auch noch ganz gut dran, aber trotzdem ist es sehr frustrierend, deprimierend.
Bijan Moini, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, korrekt ausgesprochen?
Und sehr gut,
ja. Weiches SCH?
Kein weiches SCH, sein schönes J.
Okay. In der Nähe von Karlsruhe auf die Welt gekommen?
Genau.
Und dann eine Tour durch Baden-Württemberg als Kind?
Wir haben kurz in Pforzheim gewohnt, dann in Neuffen bei Nürtingen. Dann sind wir in Schwarzwald, 10 Jahre in Königsfeld im Schwarzwald, mittendrin gewohnt. Aha. Und dann sind wir nach Tübingen, wo ich dann Abitur gemacht habe.
Und wo die Eltern heute noch leben.
Richtig.
Deutsch-iranische Wurzeln bedeutet in Ihrem Fall was?
Ganz genau, bin ich 3/4 iranisch und 1/4 deutsch. Ich habe eine deutsche Großmutter, die mein Großvater in den 50ern kennengelernt hat in Deutschland, als er Medizin studierte. Und meine Mutter kam zur Welt, sie sind ausgewandert nach Iran. Aha. Dort hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt und zur Zeit der Revolution sind dann alle wieder zurück.
Weil diese Revolution so war, dass für die Familie klar war, da will man nicht bleiben und da will man nicht leben?
Ja, das war so ein bisschen zweischneidig. Die Revolution selbst haben sehr viele Menschen begrüßt, weil der Schah von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurde. Nicht nur von den Mullah-Anhängern, sondern auch von eher linksgerichteten Menschen, so wie meinem Vater und seiner Familie. Aber als ich dann nach einigen Monaten herausstellte, dass die Mullahs die Macht übernehmen, sie nicht teilen wollen und ein islamisches Regime errichten wollen, war eigentlich allen klar, die liberale Einstellung hatten, dass sie da über kurz oder lang raus müssen.
Haben Sie jemals zu diesem Land der Großeltern sowas wie eine Beziehung aufbauen können?
Nicht so richtig, was, glaube ich, einerseits meinem Vater zu verschulden, aber auch zu verdanken war, weil er ist ein sehr persischer Schwabe geworden, so ein bisschen.
Was ist ein persischer Schwabe?
Ja, er kommt einfach immer gut an überall, in dem Sinne, dass er gleich einen Tennisclub und einen Volleyballclub und ich weiß nicht wohin. Also er ist einfach gut hier angekommen und das hat sich dann, genau, das, was man heute Integration nennt. Und das hat die positive Seite für unser einer, mein Bruder und mich, dass wir auch gut angekommen sind. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht so den engen Bezug zu unserem Ursprungsland.
Sie waren, glaube ich, einmal im Iran, da waren Sie 12 Jahre alt.
Richtig, ja.
Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Besuch?
Sehr schöne. Meine persische Großmutter lebte damals noch und es gab eine große erweiterte Familie. Die enge Familie ist größtenteils ausgewandert, die wir da alle gesehen haben, die uns begrüßt haben. Am Kaspischen Meer war es sehr schön. Also als 12-jähriger Junge zumal konnte man sich da es gut gehen lassen.
Haben Ihre Eltern noch weitere und weitergehende Kontakte in den Iran?
Also einer der vielen Brüder meines Vaters lebt noch dort und sie sind ganz selten dort, aber mehr als Touristen, nicht unbedingt, natürlich auch zu Verwandten besuchen dann, aber nicht so regelmäßig, wie man das glauben könnte.
Wie sehen Sie die Menschenrechtslage im Land?
Ja, schlimm. Also sie ist nicht bedeutend besser geworden, vielleicht ein bisschen besser, als sie noch zu Zeiten von Ahmadinejad zum Beispiel war. Aber ja, es ist kein schönes Land für liberal denkende Menschen, für Frauen, auch für Minderheiten, also kritisch.
Wie verhalten diese Menschen, die Sie gerade skizziert haben, sich dann im Land? Nehmen sie sich komplett zurück? Hoffen die auf bessere Zeiten oder wehren die sich noch?
Also es gab ja eine kurze grüne Revolution vor einigen Jahren, die weit geführt hat, aber nicht weit genug, leider. Die Menschen ziehen sich, glaube ich, so ein bisschen ins Private zurück. Die feiern trotzdem große Partys. Es gibt auch hier und da Alkohol zu trinken. Aber in der Öffentlichkeit, so wie wir das machen, können sie das natürlich nicht.
Wir haben vorhin über den Iran gesprochen, also das Land, aus dem Teile Ihrer Familie kommen oder gekommen sind. Steinmeier, der Bundespräsident, hat den Mullahs oder der iranischen Staatsführung gratuliert zum 40. Jahrestag der Revolution. Manche haben das für peinlich und anbiedernd erachtet. Wie ist Ihre Position?
Ja, ich vermute mal, also ich finde es gut, dass man darüber diskutiert, weil solche Dinge, glaube ich, einfach aus Gewohnheit immer passieren und niemand sie so richtig hinterfragt. Wie ich vorhin schon meinte, kann man die Revolution selbst wahrscheinlich differenziert sehen und sich einerseits freuen, dass die Schah-Regierung, die sehr autokratisch war, sehr autoritär, weggewählt wurde durch die Menschen selbst quasi. Auf der anderen Seite natürlich kann man nicht den Staat dazu beglückwünschen, sich zu einer islamischen Diktatur entwickelt zu haben. Also ich sehe das auch sehr kritisch.
Eine Menschenrechtssituation, die, Sie haben es angedeutet, dramatisch ist. Also Homosexuelle beispielsweise, die gehängt werden.
Ja, schrecklich. Keine Pressefreiheit, Diskriminierung insbesondere von afghanischstämmigen Menschen im Osten des Landes. Ja, man kann da wahrscheinlich sehr viel aufzählen, was nicht so gut läuft in Iran.
Die Mullahs haben alle Versuche, da etwas zu verändern in Richtung Liberalisierung ausgesessen. Und nichts ist letztlich passiert. Haben die Menschen im Iran die Hoffnung aufgegeben?
Wie ich vorhin schon erwähnte, es gab ja so eine grüne Revolution, also so erste Anzeichen dafür, dass es immer noch hunderttausende Menschen gibt, die gerne die jederzeit auf die Straße gehen, wenn sich eine solche Entwicklung Bahn bricht. Ja, also ich glaube nicht, dass sie aufgegeben haben, die liberal denkenden Menschen dort, aber es gibt eben auch ein großes Gegengewicht, das muss man schon auch anerkennen.
Trump will das Abkommen mit dem Iran, das Atomabkommen aufkündigen im Sinne derer, die Veränderung im Iran wollen. Wäre das eine gute oder wäre das eine schlechte Entscheidung?
Ich glaube, es ist schlecht, denn allein schon die Handelsbeziehungen, die damit wieder aufleben könnten und zwischen Europa, zwischen den USA und dem Iran, können schon viel bewegen. Also es führt zu Austausch unter den Menschen, man nähert sich wieder aneinander an. Es kann sich auch viel normalisieren, der Iran muss sich nicht mehr so einigeln. Ich glaube, das ist ein großer Fehler.
Wenn man sich mit der aktuellen Menschenrechtssituation im Iran beschäftigt, stellt man dann umgekehrt fest, was man an diesem Land, Bundesrepublik Deutschland, hat?
Ja, das kann man eigentlich, wenn man sich so gut wie jeden anderen Staat ansieht, sieht man, wie gut wir es hier haben. Nicht nur wirtschaftlich, sondern gerade auch, was unsere politischen Verhältnisse angeht. Eine freie Presse zu haben, das ist alles wahnsinnig wertvoll. Studieren zu können, was man möchte, gerade als Frau tun zu können, was man will. Ja, das sind unendliche Privilegien.
Einen relativen Wohlstand genießen zu können im Vergleich zu dem, was anderswo passiert. Sie haben mir gerade erzählt, Sie waren mal ein paar Wochen in Madagaskar, wo die Leute unter nicht sehr schönen Bedingungen leben müssen.
Ja, genau. Wenn man das erste dreijährige Kind mit seinem fünfjährigen Geschwisterchen auf der Straße übernachten sieht, ist das kein schöner Anblick. Und das hat mich damals ziemlich schockiert, als ich mal zu einem Praktikum da war.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit Bijan Moini, ein junger Mann, der in der Welt rumgekommen ist. Insofern Baden-Württemberg durch. Pforzheim, Nürtingen, Tübingen, was habe ich vergessen?
In Karlsruhe geboren und dazwischen noch 10 Jahre im Schwarzwald.
Okay, dann in der Welt, Madagaskar haben wir angesprochen. Sie haben in Paris auch mal ein Jahr studiert.
Genau.
Jura und Politikwissenschaft.
Richtig. Also in Paris war ich am Institut d'études politiques, das ist so die Sciences Po, das ist vielleicht manchen ein Begriff, an der viele französische Politiker studiert haben.
Schönes Jahr?
Sehr schönes Jahr, ja, sehr bunt. Also eine tolle Studentenschaft dort mit ganz vielen Leuten aus aller Herren Länder. Ja. Hat Spaß gemacht.
Später verschiedene Praktika, unter anderem, ich glaube, auch in Hongkong, korrekt?
Genau, das war eine Referendarstation, also so eine Art Praktikum während meines Rechtsreferendariats. In Peking war ich auch mal für 2 Monate in der deutschen Botschaft während der Olympischen Spiele. Das war auch eine spannende Zeit.
Auch eine ganz andere Mentalität und eine ganz andere Art zu leben und das Leben zu organisieren?
Total, ja. Also fand ich faszinierend. Ich fand auch schon im Studium China immer faszinierend, weil sich ja schon damals angedeutet hat, ist ja jetzt auch schon fast 15 Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren, dass China die größte Rolle in der Welt spielen wird auf mittlere Sicht. Und das ist ja jetzt eigentlich jedem offensichtlich geworden.
Gibt es irgendwas, was wir wirklich von den Chinesen lernen könnten?
Wir können sie, glaube ich, sie sind uns in bestimmten Beziehungen voraus, technologisch langsam, glaube ich, gerade was so künstliche Intelligenz angeht, Forschung in dieser künstlichen Intelligenz. Ich weiß aber nicht, ob alles das, was in China gut läuft, bei uns auch so gut laufen sollte. Wenn man zum Beispiel Infrastrukturprojekte dort leicht durchbringt, weil man Menschen aus ihren Häusern wirft, dann kann man zwar sie dazu beglückwünschen, dass sie schneller ihre Flughäfen bauen und ihre Straßen, aber wollen wir das? Also wollen wir dafür Menschen aus ihren Häusern jagen?
Und ein Land zu regieren mit so vielen Menschen und Bewohnern ist auch nicht ganz einfach.
Nee, das ist also 1,4 Milliarden Menschen inzwischen mit, ich glaube, ein paar Dutzende Ethnien, verschiedenen Religionen. Ist nicht einfach.
Irgendwann waren Sie zurück in Deutschland, haben promoviert. Im Übrigen nicht bei irgendjemandem, sondern beim ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Papier. Was haben Sie sich für ein Thema ausgeguckt?
Ich habe über staatliche Warnungen vor entlassenen Straftätern geschrieben. Aha. Also in Konkreto heißt das, damals war die Forderung mal groß geworden, dass es einen Internetpranger für Sexualstraftäter geben soll. Und ich habe mich mit der Frage befasst, ob das denn mit dem deutschen Grundgesetz in Einklang zu bringen wäre.
Ergebnis?
Unter ganz engen Voraussetzungen ja, aber nicht so wie in den USA, dass man die persönlichen Daten von entlassenen Sexualstraftätern überall im Internet abrufen kann mit Foto und Adresse und Beruf und so weiter.
Sondern das ist doch gesetzlich geregelt.
Genau, ja, in allen 50 Bundesstaaten. Man kann dann auf Google nach den Leuten suchen. Ja. Das wäre in Deutschland so nicht möglich.
Wobei es ist ja eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite ein Strafentlassener hat auch ein paar Bürgerrechte wieder. Auf der anderen Seite gibt es ja auch den Schutz der Bevölkerung vor Menschen, die in diesem Sinne übergriffig werden.
Richtig. Nur unsere Verfassung verlangt dem Staat dann ab, dass er die Menschen schützt, aus dem Hintergrund heraus und nicht, dass Menschen weiter an den Pranger gestellt werden, die ihre Strafe abgesessen haben.
Bijan Moini ist promovierter Jurist, Anwalt, Syndikus bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wann, Herr Moini, war Ihnen klar, dass in Ihnen auch ein Schriftsteller ist?
Dafür muss man noch eine Station weiter zurückgehen. Ich war ja aber 3 Jahre Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei.
In Berlin.
In Berlin und habe mich dort mit Legal Tech beschäftigt, als ich die Idee hatte für den Würfel. Legal Tech ist Software, die am Ende des Tages die Anwälte also Rechtsdienstleistungen ersetzen sollen. Und das hat ein paar Fragen bei mir ausgelöst. Also einerseits ist es natürlich toll, wenn solche Rechtsdienstleistungen, die sehr teuer sind, demokratisiert werden, also für jeden zugänglich. Auf der anderen Seite fallen dann auch Anwaltsberufe weg. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht.
Legal Tech, kleines Beispiel, wie das aussieht und wie es funktioniert.
Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Leute Fluggastrechte kennen. Wenn Flüge verspätet sind, mehrere Stunden, dann kann man dafür Entschädigung verlangen. Und es gibt inzwischen Anbieter wie zum Beispiel Flightride. Geht man auf die Website, gibt seine Daten ein und die haben dann Methoden auszurechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man einen Anspruch hat. Und das läuft hochgradig automatisiert und man braucht eben keinen Anwalt mehr, um seinen Anspruch geltend zu machen.
Also mit diesen Dingen und mit diesen Fragen haben Sie sich in Ihrer Zeit in Berlin bei dieser Wirtschaftskanzlei beschäftigt und dann so die Idee bekommen, da könnte ich noch was ganz anderes draus machen.
Genau. Ich habe mir dann versucht, eine Welt vorzustellen, in der immer mehr auch akademische Berufe überflüssig werden und habe mich gefragt, wie finanzieren sich dann die ganzen Menschen, also was wird aus denen? Und dann kam noch was anderes dazu, dass ich mich schon lange ärgert, wie viel Gewinne Großkonzerne wie Facebook, Amazon, Google mit unseren Daten machen. Und habe mich dann auch gefragt, ja, was wäre denn, wenn man diese Daten vergemeinschaften würde? Also wenn die nicht mehr diesen Konzernen dienen, sondern uns allen. Und habe auf dieser Grundlage versucht, eine Welt zu entwerfen, in der es vielen Menschen sehr, sehr gut geht, aber eben einigen auch nicht so gut.
Gut, dann haben Sie einen Plot sich ausgedacht. Dann braucht man für einen guten Plot auch die entsprechenden Figuren. Wer ist Ihnen da eingefallen?
Ich habe einen Totalverweigerer genommen, also jemanden, den wahrscheinlich jeder auch im Bekanntenkreis hat oder sich vielleicht auch selbst angesprochen fühlt, der bei bestimmten technologischen Trends einfach nicht mehr mitgehen will. Und Tarso, die Hauptfigur, die entzieht sich dem System des Würfels, diesem allumfassenden, vollständig transparenten System, in dem er eine Münze wirft oder mit Würfeln würfelt und so seine Entscheidung fällt.
Gut, dann gibt es natürlich noch andere Figuren. Es gibt auch eine, wenn man so will, Co-Figur oder Gegenfigur. Co-Figur deshalb, weil da eine Beziehung draus entsteht und Kontrafigur deshalb, weil dieser Mensch oder diese Frau komplett anders tickt.
Genau, Dahlia gehört zu den sogenannten Namischen, den neuen Amischen. Das ist eine religiös motivierte Sekte, die sich aus dem System entfernt hat und sie ist geflohen aus dieser Sekte und will jetzt sich integrieren in das neue System, weil sie alle seine Vorzüge genießen möchte. Und Tarso kennt sie schon ein bisschen länger, war schon länger ein bisschen in sie verguckt und steht dann vor dem Dilemma, gehe ich da mit, helfe ich ihr? Oder bleibe ich bei meinen Prinzipien?
Haben Sie das alles, also die ganze Handlung und die Handlungsstränge, haben Sie das alles sozusagen sich entstehen lassen beim Schreiben? Oder gab es da vorhin vorab einen detaillierten Plan, den Sie dann auch entsprechend abgearbeitet haben?
Ich habe schon relativ viel geplant, ungefähr bis zur Hälfte auch den Plot und wusste, wie das Ende sein wird. Wollte aber nicht alles komplett durchplanen, weil ich beim Schreiben gemerkt habe, wie viele Ideen man noch bekommt. Und immer an so einem Zweig, Weggabelung habe ich dann überlegt, okay, was könnte jetzt passieren oder ja.
Der Würfel, so heißt das Buch von Bijan Moini, der Plot, künstliche Intelligenz beherrscht die Welt, ein super Algorithmus steuert uns alle. Wie weit sind wir eigentlich aktuell Ihrer Einschätzung nach von diesem Szenario entfernt?
Ich habe im Buch ja bewusst keine genaue Jahreszahl genannt, aber also ein paar Jahrzehnte und nicht allzu viele, denke ich.
Wie weit sind wir heute?
Schon sehr weit in bestimmten Beziehungen. Also es gibt manche Konzerne, die wahnsinnig viel über uns wissen. Es gibt auch manche Staaten, die sehr viel über ihre Bewohner wissen. Aber es gibt noch nicht, vor allem in Deutschland nicht, eine zentrale Stelle wie der Würfel im Buch, die alles über uns weiß.
Okay, dann bleiben wir mal bei den großen Konzernen, Facebook und wie sie alle heißen. Was wissen die über uns?
Also Facebook, es gibt zum Beispiel eine spannende Studie, finde ich, die zeigt, wie viel Facebook allein aus diesen Likes ziehen kann. Also wenn man als Nutzer bestimmte Webseiten liked, dann reichen Facebook schon, ich glaube, 10 Likes, damit sie den nächsten Like besser erraten können als die Kollegen. Ich glaube 50, um besser zu sein als die Freunde, 150, um besser zu sein als Verwandte und nach 300 Likes weiß Facebook besser, welchen Like ich als nächstes setze als mein Partner.
Was hat Facebook von all dem?
Am Ende des Tages geht es Facebook vor allem darum, Werbung zu schalten, die uns zusagt und damit Klicks zu generieren. Und damit verdient Facebook ja Milliarden jedes Quartal.
Und versteuert sehr übersichtlich zum Beispiel in Deutschland.
Richtig.
Was Länder angeht, die viel über ihre Bewohner wissen. Wir haben in der ersten Stunde kurz über China gesprochen. Wäre China so ein Land, wo Sie sagen würden, die wissen schon verdammt viel?
Ja, das ist das beste Beispiel. Im ganzen Land schon überall Kameras mit Gesichtserkennung, Polizisten, die teilweise auch mit Datenbrillen rumlaufen und live sehen, wen sie vor sich haben. Dann insbesondere auch die Großkonzerne, die Daten zuliefern dem Staat, was es bei uns ja so nicht gibt, aber es fließt alles zusammen. Und das Dramatischste soll ja ab nächstem Jahr ein Sozialkreditsystem eingeführt werden, bei dem jeder Bürger mit 1000 Punkten startet und ihm dann Punkte abgezogen oder hinzugezählt werden, je nachdem, wie wohl er sich im Sinne der Kommunistischen Partei verhält oder nicht.
Wann kriegt der positive Punkte und wann wird ihm was abgezogen beispielsweise?
Also positive sind zum Beispiel beruflicher Erfolg, wenn man auch teilweise sich sogar sportlich betätigt und dergleichen. Und Punkteabzug gibt es, wenn man seine Eltern vernachlässigt, wenn man bei Rot über die Ampel geht, wenn der Hund irgendwo hinmacht und man das nicht aufliest. Das kann alles Mögliche sein. Und sogar auch, wenn man mit Menschen befreundet ist, die wiederum niedrige Punktzahlen haben, sodass man dann dazu Anreize bekommt, diese Menschen aus dem Freundeskreis auszuschließen. Und am Ende, wenn man unter bestimmte Werte sinkt, muss man seinen Pass abgeben, darf nicht mehr erste Klasse reisen, darf nicht im Ausland studieren, darf vielleicht auch gar nicht mehr studieren, lauter solche Dinge.
Und das System ist so ausgeklügelt, dass abzusehen ist, dass es auch so funktionieren wird?
Es gibt schon Testläufe in bestimmten Millionenstädten, die niemandem was sagen, weil sie in China relativ klein sind. Aber ja, das ist schon absehbar. Man weiß noch nicht genau, welche Ausprägung das in jedem einzelnen Fall haben, also in jeder Beziehung haben wird. Aber es ist schon sehr viel über das System bekannt.
Haben die Menschen die Möglichkeit, sich dem zu verweigern oder sich zu wehren?
Nein. Also da soll jeder erfasst werden. Und das betrifft natürlich insbesondere Minderheiten, die besonders darunter leiden werden, wie zum Beispiel die Uiguren in Westen Chinas, eine muslimische Minderheit.
Wenn wir über Digitalisierung, über Datenschutz, über die Möglichkeiten großer Konzerne, großer Länder sprechen, sozusagen in die Köpfe der Menschen reinzugucken, wir haben vorhin versucht aufzudröseln, was schon ist. Jetzt gucken wir mal, was in der Zukunft sein wird oder sein könnte. Was wird Ihnen dazu einfallen?
Ja, also wir haben auch schon so einen kleinen Blick in diese Zukunft bekommen, zum Beispiel bei diesem Cambridge Analytica-Skandal. Das war eine britische Firma, die Donald Trumps Wahlkampfteam versprochen hat, wir manipulieren Facebook-Feeds von euch wohlgesonnenen Leuten und bringen sie dazu, euch dann auch wirklich zu wählen oder bringen Leute, die vielleicht noch unentschieden sind, dazu, euch zu wählen. Und vor solchen Dingen muss man sich wirklich in Acht nehmen, also dass man auf eine Art und Weise manipuliert wird, die man selbst nicht bemerkt, indem zum Beispiel bestimmte Nachrichten nur noch auf dem Facebook-Newsfeed oder so entstehen. Und ja, vor solchen Dingen habe ich auch ein Stück weit Angst, weil wir sie einfach nicht überblicken können und nicht wissen, wohin das führt.
Wir haben, oder viele von uns haben ja auch Angst davor, dass in einem nicht mehr akzeptablen Maße in unser Privatleben geguckt wird und wir keine echte Möglichkeit haben, uns zu wehren. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, auch dafür gibt es schon reale Beispiele. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt in ganz vielen Länderpolizeigesetzen die Möglichkeit der Online-Durchsuchung der sogenannten. Damit spielt sich der Staat auf ein Smartphone ein oder auf einen Computer und kann das dann durchsuchen und kann auch mitlesen, was man schreibt. Und jeder Mensch, der ein Smartphone besitzt, weiß, wie sensible Daten darauf sind. Und es hängt dann von sehr guten Gesetzen ab oder eben auch schlechten, ob der Staat Einblick erhält auch in das Leben von unschuldigen Menschen oder ob es wirklich nur auf mögliche Terroristen gelenkt ist.
Wenn wir mal gucken, wie der Himmel in 20 Jahren aussieht, wird er voller Drohnen sein?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also einerseits zum Privatgebrauch, vielleicht auch Drohnen, die wirklich Menschen transportieren können, also so eine Art kleine Flugtaxis, aber auch aus logistischen Gründen, also dass man darüber Pakete verwendet, ja.
Werden wir Apps haben, die für uns entscheiden?
Gibt es ja jetzt schon so ein bisschen. Also ich habe auch, als ich für mein Buch ein bisschen recherchiert habe, mir alles Mögliche angesehen. Und zum Beispiel Dating-Apps sind ja im Prinzip so eine Art Vorläufer, die dann auswählen und vorschlagen, der passt zu dir zu so und so viel Prozent und ich weiß nicht was. Und wenn je mehr Vertrauen wir in solche Algorithmen haben, auch zum Beispiel bei der Navigation, umso stärker bestimmen sie uns und bestimmen wir nicht mehr selbst, wohin wir fahren, welche Route wir wählen oder welchen Partner wir vielleicht irgendwann mal heiraten.
Werden wir irgendwann mal ein System haben, das uns Empfehlungen gibt, dieses und jenes zu essen oder uns beispielsweise in diese oder jene Person zu verlieben?
Ja, das glaube ich schon. Also wahrscheinlich werden Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Einstellungen in verschiedenem Tempo solche Dinge annehmen. Aber eben weil es jetzt schon Vorläufer gibt, die das sehr erfolgreich anbieten, bin ich mir relativ sicher, dass das immer mehr um sich greifen wird.
Und bei Verweigerung wird dann sanktioniert? Frage?
So stelle ich mir das ja in meinem Buch vor. Also dass Personen, die sich gefährlich verhalten, die sich vorhersehbar verhalten, dass es denen sehr gut geht im Leben und anderen, die sich dementieren, nicht, dass sie Nachteile erfahren. Und das kann ich mir auch in der Realität vorstellen. Zum Beispiel, dass man, wenn man bei Amazon nicht genau das Produkt kauft, das einem vorgeschlagen wird, dass man dann für andere Produkte mehr zahlt.
Bijan Moini, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, der Mann, der den Würfel geschrieben hat, haben Sie, ich weiß nicht, vielleicht auch aus Gründen der Recherche mal von Aldous Huxley Die schöne neue Welt gelesen?
Ja, das habe ich natürlich gelesen, sogar zur Vorbereitung. Ja. Ein beeindruckendes Buch, weil es damals, 1932, als es geschrieben wurde, als ganz schreckliche Welt wahrgenommen wurde. Also eine Welt, in der Menschen genetisch geschaffen werden, die bestimmte Dinge können und gut finden, aha, unter Drogen gesetzt werden und dann ganz viel Sex miteinander haben. Und das war im Amerika der 30er Jahre ein Schreckensszenario. Und heute liest man das schon so ein bisschen anders. Und vielleicht liest man auch den Würfel in 20 Jahren anders als heute.
Okay, aber um nochmal auf Huxley zu kommen, da ist ja dann offenkundig einiges tatsächlich auch in die Realität umgesetzt worden.
Jein, also wir haben jetzt noch keine genmanipulierten Babys, noch nicht, aber wir sind vielleicht auch nicht mehr so weit davon entfernt. Drogen sind wahrscheinlich heute verbreiteter, weiß ich gar nicht, als in den 30ern, vermutlich.
Weiß ich auch nicht.
Zumindest gibt es mehr Angebote und mehr verschiedene, aber ja.
Die Frage ist, was wird kommen und was wird sein? Wenn man Vor- und Nachteile gegeneinander stellt, kann man dem, was da kommen wird, insofern auch was Positives abgewinnen, dass wenn die Programme entsprechend gut und moralisch gut aussehen, das für eine Gesellschaft durchaus auch Vorteile haben kann?
Unbedingt, ja. Ich versuche auch in meinem Roman genau das zu diskutieren. Ich will nicht so künstliche Intelligenz und alles, was damit einhergeht, verdammen, sondern diskutieren. Und ein Beispiel, in Amerika werden KI-gestützte Programme, also künstliche Programme auf Basis von künstlicher Intelligenz, schon zu der Beurteilung eingesetzt, ob ein ob jemand, der einer Straftat beschuldigt wird, in Untersuchungshaft muss oder nicht. Also ob er rückfällig werden wird, bis ein Urteil gefällt wird oder nicht. Und wenn das ein Computer macht und der richtig eingestellt ist, nicht diskriminiert, nicht rassistisch ist, keine Vorurteile hat, dann kann das möglicherweise sehr viel besser sein, als wenn ein menschlicher Richter mal so entscheidet.
Und wenn ein System so programmiert wird, dass belohnt wird, wer sich im Sinne von Klima und Umweltschutz entsprechend verhält, ist es ja auch nicht die ganz schlechte Lösung.
Wenn man die Werte teilt, nach denen man das System ausrichtet, ja. Aber da kommen wir natürlich ganz schnell in einen Bereich, wenn man zum Beispiel auf Gesundheit geht, wenn Leuten gesagt wird, okay, du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen, beispielsweise, da würden sich die Gemüter sofort entzünden. Oder wir brauchen jetzt ein Tempolimit, wenn die künstliche Intelligenz sagt, wir brauchen ein Tempolimit, um die Menschen zu schützen vor Unfällen und auch vor dem Klimawandel, dann werden sich auch viele auflehnen. Also es ist nicht ganz so einfach.
Das ist eine nächste Sendung. Was das Negative oder das absolut Negative angeht, all das, was da kommt, ist es das Ende jeder individuellen und individualisierten Gesellschaft?
Das ist eine sehr gute und auch eine Kernfrage, die ich auch im Buch stelle. Das weiß ich nicht genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir in einer anderen Beziehung ein neues Menschenbild brauchen, nämlich der Mensch der Aufklärung, der freiheitlich denkt, der für sich selbst denkt, der könnte vielleicht der Vergangenheit angehören, wenn wir Maschinen immer weiter überlassen, wie wir uns verhalten sollen.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. Es geht.